die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Dirk Flasskamp und zwar zum Thema Hacks zur Einführung von HR-Software. Dirk Flasskamp ist Senior Special Executive HCM bei Oracle und Dirk hat schon, sag mal, eine lange Leidenschaft für HR und HR-Arbeit mit dem Ziel, einfach die Situation für nicht nur die HR-Abteilung einfach etwas besser zu machen. Und wenn man sich Dirks Vita anguckt, dann liest sich eigentlich oder lesen sich die Stationen seiner bisherigen Karriere wie das Who is Who der HR-Branche von Lumes, SumTotal, Cornerstone, Cross Knowledge jetzt zu Oracle. Und am Anfang seiner Karriere war Dirk auch 4 Jahre selbstständig, hat eine Agentur aufgebaut und ich kann mir gut vorstellen, dass, ich sag mal, diese Macherqualitäten heute auch ihm bei Oracle zugutekommen und er dafür geschätzt wird. Ansonsten spielt Dirk Bass, was natürlich für uns spannend ist im Kontext der Monsters of Rec, der HR-Branchenband, die wir als HR-Institut vor 4, 5 Jahren gegründet haben und fördern. Und ich freue mich umso mehr, dass du heute bei uns bist, Dirk. Herzlich willkommen.
Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Macht jetzt schon sehr viel Spaß und ja, du hast schon viel zu meiner Person gesagt und ich denke, das zeichnet mich tatsächlich aus, dass ich jetzt seit mittlerweile über 15 Jahren in der HR-Industrie, in der HR-Branche in verschiedenen Positionen unterwegs bin. Ja, und so langsam versuche, die Erfahrung daraus ein bisschen auch wieder unter die Leute zu bringen und Leute davon profitieren zu lassen. Und das mit dem Bassspielen ist natürlich eine besondere Überraschung jetzt auch, dass du das ansprichst. Freut mich sehr, weil das eine ganz große Leidenschaft einfach ist.
Ja, vielleicht. Ja, wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Talent Pro wieder live dabei. Ja, vielleicht hast du Lust, ein Gastspiel, ein Gast-Solo sozusagen zu spielen. Können wir gerne drüber reden. Ich vernetze dich mit Carsten, unserem Bandleader. Und wir haben jedenfalls immer viel Spaß damit.
Immer gerne, auf jeden Fall. Ich bin auch selten dann davon abzubringen, irgendwo das auf die Bühne zu springen.
Ja, so deine Hauptexpertise ist ja HR-Software und das ist auch unser Thema heute, nämlich Hacks. Was sollte man tun oder nicht tun? Möglichst eine Einführung von HR-Software, was ja in vielen Fällen, glaube ich, gar nicht so eine triviale Nummer ist, möglichst unfallfrei, sage ich mal, durchzubekommen.
Ja. Ja, unfallfrei ist ein guter Punkt. Das ist auch ungefähr das, was uns tatsächlich dazu gebracht hat, überhaupt so über dieses Thema mal nachzudenken und verstärkt mit unseren Kunden zu sprechen, weil es eben oft Themen sind, die im Vorfeld, wenn man sie denn etwas zu wenig bedenkt, ja, die dann oft zu unangenehmen Punkten führen, ne? Dass man plötzlich merkt, die Projekte kommen ins Stocken und das Ganze läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und meistens lässt sich das doch so auf die gleichen Punkte herunterbrechen bei vielen Kunden. Und so sind wir eben zu diesen, ja, auch so ein bisschen zu diesen Hacks gekommen. Einfach mal haben wir zusammengefasst, was muss unbedingt vorher bedacht werden, wenn es um so ein HR-Projekt geht? Weil, wie du sagst, es ist eben nicht trivial und es geht manchmal über eine sehr lange Zeit und entsprechend muss man sich da vorher ordentlich Gedanken gemacht haben.
Was wäre denn so der Einstieg? Was damit sollte man anfangen? Was wäre denn der erste Punkt?
Im Grunde, der Einstieg ist eigentlich der, wenn man mal mit den Kunden spricht, geht es ganz oft darum, dass die Philosophie des geringsten Widerstands manchmal erstmal verfolgt wird und man aber merkt, das führt aber nicht so richtig dazu, dass man ein begeisterndes Projekt zustande bringt. Und entsprechend muss man eben in die Details gehen und in diese Prozesse oder über diese Prozesse sprechen. Und zum Beispiel ein Punkt, der bei uns immer wieder aufkommt, ist dieses Thema Governance. Ja, und Governance ist so etwas, wenn wir das im Gespräch haben, dann weiß manchmal der Gegenüber gar nicht so genau, was ist denn darunter jetzt eigentlich zu verstehen? Was ist denn gemeint jetzt, wenn er jetzt über Projektgovernance spricht?
Hätte ich jetzt auch direkt gefragt, als Nicht-ITler.
Genau, und bei der Projektgovernance geht es im Grunde darum, dass man das Projekt an sich wie so ein kleines Unternehmen betrachtet und wie ein kleines Unternehmen auch im Projekt ja gewisse Zuständigkeiten definieren muss. Ne? Und man muss im Grunde sagen, okay, wer trifft denn die Entscheidung im Projekt? Es gibt Entscheidungsgremien und natürlich muss ich auch vorsorgen dafür, was passiert, wenn das Projekt mal nicht rund läuft. Ne? Also wie eskaliere ich gewisse Dinge? Von wo nach wo funktioniert so eine Eskalation? Welche Rollen habe ich denn, auf die ich überhaupt zugreifen kann? Und das ist schon mal eine recht komplexe Sache. Und wenn wir ja in diesen Projekten dann starten, ist manchmal gerade im Bereich dieser Governance erkennen wir, dass es eben nicht reicht, nur so zu definieren, ich treffe mich alle 4 Wochen und dann sprechen wir über das Projekt, sondern ich muss wirklich sehr klare Regeln aufstellen, treffe mich regelmäßig mit festgelegten Personen, mit festgelegten Entscheidungswegen und auch wenn ich beispielsweise meine Projektgruppe nicht zusammenbekomme, darf ich dann überhaupt Entscheidungen treffen? Also solche Dinge sind relativ wichtig dafür.
Spannend. Also jetzt das Letzte, was ich zu unserem Podcast-Thema als erstes genannt hätte, aber ich habe mal gelernt, dass Verhandlungen meistens schon im der Definition des Setups entschieden werden. Und das erinnert mich da gerade so ein bisschen dran. Ja. Damit beginnt, so wie du es beschrieben hast, erstmal die Regeln, Personen, Rollen und Entscheidungshierarchien festzulegen und zu definieren. Und was passiert, wenn es nicht ganz automatisch rund läuft und wer darf was sozusagen? Ja?
Genau, und tatsächlich ist das etwas, wo auch oft zu kurz gedacht wird, gerade Menschen oder Organisationen, die nicht jeden Tag so ein Projekt zu stemmen haben, haben das oft wirklich nicht ausreichend auf dem Schirm. Und da wird zu Beginn des Projekts im Grunde schon werden Probleme geschaffen, die am Ende zu unheimlich viel Zeitverlust führen können. Und deswegen haben wir das als einen der ganz wichtigen Punkte wirklich zu Beginn des Projekts gesetzt, damit man das einmal definiert, um spätere Schwierigkeiten, die in jedem Projekt früher oder später kommen. Ne? Jedes Projekt hat mal irgendwann so kleine Hiccups. Und so habe ich einfach eine Lösungsgrundlage dafür schon direkt geschaffen.
Okay, und also du hast das genannt in unserem Vorgespräch, robuste Projektgovernance. Mhm. Und vielleicht nochmal Hack im Hack sozusagen. Was wär da wichtig? Wo sagst du, also ja, wenn er das aufsetzt, da müsst ihr dran denken. Oder es ist nicht gut, wenn das und das nachher der Fall ist.
Ja,
es halt nicht robust. Was macht's robust? Vielleicht so rumgefragt.
Ja, robust macht es oder Robustheit bekommt es durch die Regeln. Ne? Und diese Regeln sind etwas, die man natürlich oder auf natürlichem Wege erstmal nicht gerne setzt. Ne? Also ich muss Regeln dafür schaffen. Zum Beispiel, wie oft treffe ich mich? Ne? Ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen, aber wie oft treffe ich mich? Wer muss dabei sein? Wie muss ich vorab informiert werden? Also gibt es vorher eine Zusammenfassung oder besprechen wir das im Projekt? Das kann durchaus unterschiedlich sein. Ne? Dann auch die Regeln der Entscheidungsfindung. Also wenn ich im Gremium entscheide, muss bitte auch der Weg klar sein, wie ich entscheide. Brauche ich eine Mehrheitsentscheidung? Oder, was ich eben schon mal gesagt hatte, in Eskalationsfällen, an wen geht diese Eskalation? Was hat der oder diejenige Kollegin wieder für Entscheidungsmöglichkeiten? Das muss man dann in dieser Organisation tatsächlich darauf anpassen, welche Leute habe ich denn im Projekt und wie wollen die sich auch selber einbringen. Ne? Und ich muss nur dafür sorgen, dass solche gesuchten Entscheidungen nicht irgendwo ins Leere laufen. Das ist ein wichtiger Punkt, sondern dass sehr, sehr klar ist, wer da was zu entscheiden hat. Auch vielleicht bis zu Größenordnungen, Budgetgrößenordnung und. Also das sind alles so Punkte, die man dazu heranziehen kann.
Das heißt also, je besser man das im Vorfeld entscheidet oder beschreibt und entscheidet, desto weniger Probleme hat man nachher auf dem Weg.
Absolut richtig. Das ist wirklich, und deswegen dieser Vergleich, sieh das Projekt wie ein kleines Unternehmen. Auch ein Unternehmen hat feste Entscheidungswege und so muss ich das Projekt auch sehen. Umso leichter ist es hinterher zu steuern.
Okay, also jetzt habe ich die Regeln bestimmt und weiß, wie die Entscheidungsfindung zustande kommt. Ja, wer am Schluss den Daumen hoch oder runter macht bei wichtigen Themen und Fragen und wer es sozusagen nachher auch ausbaden muss, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ein bisschen so ist es geklärt.
Wie geht's dann weiter?
Also dann geht's im Grunde weiter. natürlich muss ich das Ganze mit Leben füllen, ne? Und ich muss darüber nachdenken, was will ich denn eigentlich erreichen? Wir sprechen ja darüber, eine neue Lösung einzuführen im HR-Bereich, HCM, also Human Capital Management. Und natürlich muss ich mir dann auch überlegen, wie sind denn meine Gestaltungsprinzipien? Also wie möchte ich denn mein Unternehmen und meine Mitarbeiter miteinander arbeiten lassen? Also wie sieht denn zum Beispiel die Arbeitsplatzarchitektur aus, wo ich hin möchte? Wie sieht denn der Kompetenzrahmen aus, den ich benutze? Und je besser ich mein Zielbild quasi schon beschreibe, umso besser kann ich in dem Projekt darauf hinarbeiten. Also es heißt nicht oder es hilft nicht nur zu sagen, wir wollen ein gutes Mitarbeitererlebnis schaffen und wir kaufen das System ein, was das am besten liefern kann. Denn das ist etwas, was ich als Unternehmen selbst bestimme. Was ist ein gutes Mitarbeitererlebnis und wie erreiche ich das, indem ich ein System, was ich einkaufe, dahin bringe, dieses Mitarbeitererlebnis zu liefern? Und da muss ich eben diese Definitionen im Vorfeld machen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Also ich habe gerade auf der vergangenen HR-Messe in Paris mit jemandem gesprochen, der hauptberuflich dafür zuständig ist, für die Mitarbeitererfahrung im Unternehmen zu sorgen. Großer deutscher DAX-Konzern. Und das war ein unheimlich spannendes Gespräch, auf welche Dinge er achtet und worauf er guckt. Und da geht es eigentlich unheimlich viel um Umsetzung in bestimmten IT-Systemen. Und was passiert für den User? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Und das hat sehr viel damit zu tun, was ich im Vorfeld definiert habe.
Also ich hätte jetzt mal aus meiner Anforderungsliste direkt gesagt, es muss möglichst intuitiv sein. Ja? Ich möchte keine Handbücher mehr lesen oder ja, wenig muss ich mir selbst erklären und möglichst wenig redundante Arbeit. Also ich möchte nicht irgendwie irgendwas zweimal eingeben oder was schon mal eingegeben ist, nochmal eingeben oder Dinge kontrollieren, die auch die Maschine kontrollieren kann oder so. Also alles, das wären für mich so User Experience.
Absolut richtig. Aber genau, was man aber auch zum Beispiel bedenken muss, ist, es gibt ja immer diese Definition der Jobfamilien, Besoldungsgruppen, Gehaltsbänder und. Und dann ist auch ganz oft wichtig, in diesem Zusammenhang festzulegen, was sind denn Schlüsselrollen für mich? Welche habe ich im Fokus? Welche sind für mich wichtig? Und welche laufen quasi so als Grundlage? Ne? Also wo liegt mein Fokus? Und der muss bei Weitem, und das ist ganz klar, nicht auf jeder Rolle und nicht auf jeder Kompetenz liegen. Und das ist eben wichtig, das in diesem Projekt auch mitzunehmen. Wo wird das Projekt sehr wichtig? Welche Rollen sind für mich die wichtigsten im Unternehmen, die Schlüsselstellen?
Okay, sozusagen an den Stellen sollte es möglichst reibungslos laufen.
Genau.
Okay. Ist das das, was du mit Arbeitsplatzarchitektur meinst?
Genau, das geht in diese Richtung. Diese Arbeitsplatzarchitektur muss insofern definiert werden, dass, weil der in diesem Fall wir als Anbieter ja auch wissen müssen, welche Rollen müssen wir gestalten, was müssen wir im System aufsetzen oder eben von woanders importieren. Und je besser wir dieses Bild für uns selber kennen, desto besser können wir das auch im Sinne des Kunden dann umsetzen nachher.
Okay. Das heißt also, wenn jetzt eine Organisation sagt, es gibt einen Funktionsbereich, der für uns extrem wichtig ist und unter dem wir im HR vieles andere unterordnen, also mal als Beispiel, Recruiting ist für uns Top-Prio, weil Speed und die richtigen Leute rekrutieren ist King, dann würdest du auch die Softwarearchitektur dahingehend anpassen? Verstehe ich das richtig oder bin ich jetzt auf dem falschen Gleis?
Ja, also es ist halt wichtig, im Projekt das zu wissen. Und es ist wichtig, als wenn du zum Beispiel sagst, ja, Recruiting ist unser Hauptthema, dann ist für uns ganz wichtig, im Recruiting-Bereich möglichst genau zu wissen, was sind denn deine Kategorien fürs Recruiting? Ne? Wen willst du rekrutieren? Welche Kompetenzen und wie und wo bekommst du die? Und diese Punkte bekommen dann eben eine größere Bedeutung, was bei einem Unternehmen ist, das das nicht als Fokus gesetzt hat. Genau.
Okay. Also heißt, ich muss mir vorher Gedanken machen, nicht nur über die User Experience, die ich sozusagen erwarte und ich voraussetze für meine HR-Organisation in dem Fall, sondern auch, ja, wie sind meine Prioritäten? Du hast das Arbeitsplatzarchitektur beschrieben. Und ja, wie sehen meine Kompetenzrahmen aus? Das heißt also, wer darf was? Wie sind Freigabewege? Wie?
Genau das. Also das, wie sind Freigabewege? Wie sehen Prozesse aus? Auch vor allem dieses Thema, wie sollen die in Zukunft aussehen? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also wo möchte ich denn eigentlich hin? Wir haben relativ oft die Situation, dass wir gegen alte Gewohnheiten manchmal kämpfen müssen, ne? Also dass man so ein bisschen diese Vorstellung hat, wir beschäftigen uns mit dem neuen System. Das neue System möchte bitte oder soll bitte alles das besser, schöner und schneller machen, was wir aber bisher schon gemacht haben, ne? Und diese Diskussion ist oft die, dass das, was wir bisher gemacht haben, gar nicht immer der beste Weg war, ne? Und man das vielleicht auch einfach mal ein bisschen erneuern kann. Und das ist häufig eine Diskussion, die wir antreffen tatsächlich.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das denn so, dass ich das so vorgeben sollte oder müsste? Also wenn ich von uns ausgehe jetzt als Beispiel, wir haben auch IT-gestützte Prozesse, Software gehabt, wo wir zum Teil auch über Jahre Dinge selbst entwickelt haben lassen für unsere Bedürfnisse und irgendwann an den Punkt kam, dass ich auch die Entwicklung, und ich meine, gerade wenn ich mir Recruiting angucke, dann ist das ja genau so ein Fall, dass einfach die technologische Entwicklung und die dahinterliegende Prozess- und KI- und Know-how-Entwicklung so explodiert ist, dass ich ehrlich gesagt, jetzt für uns als Beispiel mit unseren HR-Veranstaltungen war das Thema Ticketing irgendwann das Thema. Wir waren mal super im Ticketing selbst. Wir hatten Systeme, die gab es am Markt nicht zu kaufen zu dem Zeitpunkt. Es gab Veranstaltungsplätze, die uns gefragt haben, ob wir ihr Ticketing für wichtige Veranstaltungen übernehmen, weil das so für die unglaublich gut lief aus deren Perspektive, was wir machten. Und dann kam ja an den Punkt irgendwann, dass dieses ganze Thema so eine Dynamik bekommen hat, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen uns das einkaufen und wir wollen uns damit auch das Know-how einkaufen, diesen Prozess noch viel besser zu machen. Mhm. Wenn ich das jetzt,
ja, und, aber und dann. Aber das wäre für mich so die Rückfrage tatsächlich, wie habt ihr es denn dann eingekauft? Seid ihr hingegangen und habt gesagt, das sind die Prozesse, die wir haben und die möchten wir bitte abgebildet haben? Oder seid ihr hingegangen und habt gesagt, das zum Beispiel sind gewisse Eckpunkte in unserem Prozess, auf die wir nicht verzichten können, aber der Rest liegt bitte bei euch, lieber Anbieter?
Naja, wir haben uns angeguckt und gesagt, natürlich gibt es gewisse Pflöcke, die für uns gesetzt waren und gesagt haben, okay, das ist ein Mindeststandard, das, was wir erwarten, was das System können sollte oder ein Prozess, den wir grundsätzlich als sinnvoll erachten. Und dann haben wir uns eigentlich aufgemacht und haben uns halt sehr viele Systeme angeguckt und uns angeguckt, wie die verschiedenen Dinge gelöst haben und wer einfach aus unserer Sicht weiter gedacht hat und weiter denkt als andere, ja, und auch als wir selbst, ja, und haben dann gesagt, okay, das ist ein Prozess, den haben wir so noch nie gemacht oder den wollen wir in Zukunft sein lassen oder den können wir sein lassen, weil das System das halt auch alles macht. Ich sag mal, der Vergleich mit dem Recruiting ist eigentlich ganz gut, weil es da ja auch ständig neue Themen und Lösungen gibt, um die ich mich kümmern muss. Das gab es und gibt es im Ticketing auch. Also als Beispiel, als dann Corona kam, musste man auf einmal die privaten Adressen der Teilnehmer erfassen, ja? Und solche Geschichten. Also das hätten wir in unserem selbstgestrickten System, wäre das sehr aufwendig gewesen, das alles mal eben so nebenher auch noch zu machen. Und das war halt der Riesenvorteil dann, wenn wir es als bis dann zugekauft haben. Die konnten das auf Knopfdruck, sag ich mal.
Ja, ich habe deshalb gefragt, im Hintergedanken natürlich, weil genau das der Punkt ist, der für uns auch immer sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir sind natürlich dann am stärksten, wenn wir gewisse Best Practices mitbringen können. Mhm. Wenn wir die quasi Erlaubnis haben, das, was wir besonders gut umgesetzt haben, auch zu nutzen. Und wenn wir nicht gezwungen werden, alten Prozessen zu folgen, weil sie eben schon bestehen. Na, das macht tatsächlich die Einführung eines neuen Systems viel, viel leichter, sich auf neue Dinge, auf Best Practices einzulassen und nur dafür zu sorgen, dass unverzichtbare Eckpunkte abgedeckt werden. Ne? Und das ist im Grunde auch der Hintergrund ne, dieser Geschichte. Ja.
Okay, also jetzt haben wir, ich sag mal, das Fundament gelegt, ja, die Anforderungen, die Gestaltungsprinzipien sozusagen festgelegt. Wie geht's dann weiter?
Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist einer der zentralen Punkte der Hacks im Grunde. Das ist das Thema der Daten und der Integration. Na, hier geht es im Grunde darum, dass oft so ein Reflex ist, wir müssen so viele Daten wie möglich aus unserem alten System übernehmen und dann in Zukunft auch darauf zugreifen können. Ne? Oder wir haben eine Reihe von Berichten, die wollen wir auf jeden Fall im neuen System haben. Und diese Punkte sind natürlich interessant und ist für uns wichtig zu wissen, was wirklich gebraucht wird. Aber es ist auch der richtige Zeitpunkt, um mal drüber nachzudenken, welche Daten brauche ich denn wirklich? Welche Daten benutze ich wirklich? Welche Berichte benutze ich wirklich? Und dann eben auch danach eine Datenmigrationsstrategie zu erstellen, ne? Wo dann eben tatsächlich festgelegt wird, welche Daten muss ich migrieren? Wie migriere ich die? Auch wenn es dann später in die Richtung der Integration geht, also Daten, die regelmäßig aus unserem System raus oder in unser System rein transferiert werden. Auch da muss eben ein klarer Plan bestehen oder ein klares Bild bestehen. Welche Daten brauche ich? Wie oft laufen die von A nach B? Und wo rufe ich die ab? Ja, und es ist eben nicht die beste Lösung, so viel wie möglich reinzupacken, so viel wie möglich Altes ins neue System mitzunehmen, sondern tatsächlich auch da auf Best Practices zu gucken und wirklich sich auf das zu beschränken, was essentiell wichtig ist. Es ist oft eine Reduzierung, ne? Eine Reduktion auf das wirklich Erforderliche.
Spannend. Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, ehrlich gesagt, Dirk. Hättest gesagt, du sagst, ach, da sind wir Spezialist, wir importieren alles, was ihr haben wollt oder so. Aber zu sagen, nee, es ist vielleicht besser, sich die Frage neu zu stellen, was brauche ich denn? Und wenn ich dich richtig verstehe, welche Schnittstellen brauche ich in dem Kontext auch? Also welche Daten müssen von wo wohin fließen? Und das natürlich dann möglichst, ohne dass ich sie nochmal anfassen muss.
Genau, und das ist deshalb ein wichtiger Punkt, weil es ein Projekt auch einfach sehr teuer machen kann. Ne, je mehr Berichte ich mir bauen lassen muss, je mehr Daten ich bewege, importiere und so weiter, je mehr Schnittstellen ich habe, natürlich umso teurer wird das Projekt in der Implementierung. Und natürlich auch umso länger dauert das, umso mehr Aufwand muss ich reinstecken. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Jetzt haben wir gerade auch gesehen in Paris auf der Unleash, ist es eben das Thema AI ein ganz großes gewesen, hat im Grunde alles überlagert. Ist jetzt seit, ja, im Grunde kann man sagen, in den letzten 12 Monaten ja irre viel passiert. Und da geht es dann auch viel darum, dass die künstliche Intelligenz tatsächlich auch in der Lage ist, aus vielen Daten gewisse Dinge oder Erkenntnisse rauszuholen. Und entsprechend muss ich mir vorher Gedanken auch machen, welche Daten möchte ich denn eigentlich halten in meinem Datenpool? Ne? Was soll drin sein? Und dann gibt es da vielleicht auch relativ bald ganz neue Ansatzpunkte, wie man eben mit den eigenen Daten umgeht.
Ich hätte jetzt reflexartig gesagt, Daten, mein Schatz. Ja?
Das ist absolut so. Daten sind ein Schatz. So ist es. Und leider für diesen Schatz wird das manchmal zu kurz besprochen, tatsächlich. Mhm. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, beispielsweise sind Sicherheitsanforderungen. Ne? Ist ja auch ganz, ganz interessant, auch mal drüber zu sprechen. Was gibt's denn für Anforderungen? Ne? Also Klassiker, DSGVO, ne, der Datenschutz. Aber weitere Themen sind auch, von wo zum Beispiel auf die Daten zugegriffen werden darf, ne, und muss. Und auch von wo Service-Mitarbeiter auf Daten zugreifen können. Ne? Also beschränke ich das auf Europa? Ist mir das egal? Kann das global passieren? Also all diese Dinge spielen natürlich rein in die Strategie für die Daten und die Datenintegration. Wer hat wie Rechte und Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen?
Mhm. Das kann natürlich auch direkt ausarten, diese Frage, ja.
Kann ausarten. Aber ich lasse lieber die Frage ausarten als später das Projekt. Ich setze mich lieber nochmal wirklich lange und ausführlich hin und diskutiere diese Fragen. Und wenn man dabei irgendwelche Punkte entdeckt, die noch nicht so ganz zu Ende gelöst sind, dann ist das eine gute Stelle am Anfang des Projektes und nicht mittendrin, wenn man mitten in der Migration steckt und merkt, dass einem wichtige Dinge fehlen.
Okay, oder auf einmal jemand kommt, den wir vorher in der robusten Projektgovernance leider vergessen haben und der dann sagt, I overrule it.
Zum Beispiel. Ja? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ein Projekt lebt, ne? Und ein Projekt ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, gerade mit den Laufzeiten oder in Laufzeiten, in denen wir uns bewegen, ne? Also so ein Implementierungsprojekt von dem Thema Core HR und Recruiting und Learning und so weiter, das dauert ja schnell mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder länger, je nach auch Größe und Komplexität des Unternehmens. Und das darf ruhig leben, das ist in Ordnung. Und es dürfen sich Dinge verändern, das ist auch in Ordnung. Es muss aber eben im Rahmen dieser Projektgovernance funktionieren. Und es darf nicht zu ständigen Überraschungen führen, die dann das Ganze zum Stoppen bringen. Das ist der Schlüssel daran.
Aber ich sag mal so, dieses, man macht am Anfang ein Pflichtenheft, das ist doch irgendwie nicht mehr so, oder? Das ist doch eher mittlerweile
Also Pflichten, Lastenhefte und so weiter gibt es nach wie vor. Es ist so ein bisschen die Frage, wie man sie gestaltet. Mhm. Also ich bin eher, und das ist tatsächlich so habe ich die Erfahrung auch gemacht, ich bin eher ein Freund eben von diesem Thema, wirklich Eckpunkte zu definieren und dann gemeinsam sich die Lösung zu erarbeiten. Dieses starre und ganz klassische Pflichtenheft ist meiner Meinung nach nicht mehr so ganz up-to-date und nicht mehr das Mittel der Wahl.
Naja, wenn man halt so vorgehen würde oder vorgeht, dass man am Anfang ein Pflichtenheft bis ins Kleinste definiert, dann nimmt man sich ja die Chance, vom Know-how der Lösung eigentlich zu profitieren. Ja, weil dann tut man ja nichts anderes, als seinen eigenen alten Prozess auf die höchste Ebene heben und alles danach bauen, ja,
sag ich mal. Absolut, absolut richtig.
Und umgekehrt, wenn ich dich richtig verstehe, darf es halt nicht zu Scrum und Agile sein, ja? Also nicht zu liquide im Sinne von, ja, dass man dauernd Dinge wieder sozusagen in Frage stellt und über den Haufen wirft. Ja?
Genau, man muss immer gucken, braucht natürlich eine gewisse Verlässlichkeit, weil Dinge irgendwann ja auch im System umgesetzt werden, ne? Und dann natürlich, wenn ich alles wieder umwerfe und ständig von vorne beginne, macht das Projekt erstens nicht schneller und zweitens nicht günstiger, ne? Das ist eben auch so ein Punkt. Deshalb diese klaren Regelungen auch, dass auch klar sein muss, wie reagiert eine Organisation auf gewisse Dinge, die sich verändern, es passieren ja Dinge im Laufe des Prozesses, ne? Im Laufe des Projektes. Das Unternehmen kommt in eine andere Phase. Es müssen Dinge berücksichtigt werden und entsprechend muss ich einfach nur dafür gesorgt haben, dass das funktioniert, dass Änderungen eingebaut werden können, dass man flexibel reagieren kann, aber eben so, dass es klar ist und man nicht in Unklarheiten rennt, die dann zu Projektverzögerungen führen. Das ist im Grunde das Wichtigste.
Gut, ja, wie geht's dann weiter?
Wie geht's weiter? Also ein wichtiger Punkt, den wir oder vor allem unsere Kunden auch definiert oder identifiziert haben, ist auch das Thema des HR Target Operating Model. Das heißt, auch die HR-Abteilung muss sich hinterfragen, arbeite ich nach der Einführung eines neuen Tools genauso weiter, wie ich das bisher getan habe? Ne? Also mit der Einführung einer HR-Software habe ich natürlich im Grunde ein neues Betriebssystem. Ja, und ein neues Betriebssystem führt natürlich auch immer dazu, dass ich meine Arbeit in der HR verändern muss. Ja, oder die sich ganz natürlich schon verändert. Ne? Also zum Beispiel
Hoffentlich.
Genau. Zum Beispiel spare ich ja Zeit an vielen Stellen. Ja. Ne? Durch Automatisierung von Reports, von Analysen und. Was stelle ich mit dieser Zeit an? Was passiert damit? Für mich ist das qualitative Zeit, die ich gewinne, was mache ich damit? Ne? Also deswegen ist diese Frage nach dem Betriebsmodell der HR ganz wichtig und eben auch eine, die, naja, nicht immer wirklich im Detail beantwortet wird, ne? Sondern dieses Thema renne in Veränderung sehenden Auges rein, ohne drüber nachzudenken, was für mich dann daraus passiert. Ne? Und das ist eben ja ein Punkt, der klar sein muss. Ne? Also es ändert sich vielleicht die Organisationsstruktur, es ändern sich HR-Prozesse, es ändern sich Beschäftigungszeiten mit dem Tool und das muss ich einfach in meinem Operating Model im Grunde berücksichtigen. Mhm. Ja, habe ich die richtigen Fähigkeiten in meinem Team? Ja, habe ich die richtigen Kompetenzen in meinem Team, um diese Lösung zu betreuen? Kann ich die Prozesse, so wie ich sie geplant habe, richtig umsetzen? Ne? Also Stichwort Recruiting. Ich ändere jetzt meine Art zu rekrutieren. Ich gehe viel mehr auf Social Recruiting ein. Habe ich die richtigen Leute dafür? Können die das? Mhm. Ne? Und solche Dinge. Kann ich die da hinbringen? Ne? Wie bilde ich die auch dafür aus? Und das ist eben wichtig, nicht nur von der HR eben in die Organisation zu gucken, wie verändern sich Rollen, sondern eben auch zu gucken, wie verändern sich HR-Rollen an sich. Hm.
Du hast gerade gesagt, wie habe ich die Kompetenzen, die neue Lösungen, die neuen Prozesse auch zu betreuen? Ich hätte eher umgekehrt gesagt, habe ich auch die Kompetenzen, die Power, die in der Lösung und in dem neuen Prozess liegt, überhaupt zu entfalten?
Absolut. Absolut die richtige Frage. Ne? Also verstehe ich das? Komme ich an die Daten beispielsweise ran, die mir das System liefern kann und kann ich die interpretieren? Mhm. Ne? Und kann ich damit umgehen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb ist es eben ja so wichtig, über dieses Operating Model auch einfach nachzudenken. Was macht mich flexibel oder was macht mich unflexibel? Was sind erforderliche Schlüsselinformationen, die ich einfach haben muss? Ja, mhm. Bis hin zu, habe ich denn überhaupt genug Mitarbeiter? Habe ich genug Ressourcen, um ein Projekt beispielsweise auch in einer gewissen Größenordnung stemmen zu können? Ja, das kommt auch dazu. Ne? Also dieses Thema, es gibt oft diese Diskussion mit Kunden, machen wir das in einem großen Big Bang oder gehen wir phasenweise vor? Gehen wir pro Land, pro Einheit vor, wie auch immer? Mhm. Und natürlich sieht dieses Thema Big Bang erstmal sehr attraktiv aus, weil ich schnell fertig bin und ich gehe dann live nach relativ kurzer Zeit verglichen zu diesem Phasenmodell. Aber ich muss das eben auch als HR-Abteilung oder IT-Abteilung, ich muss das stemmen können. Ich muss das leisten können. Und das ist eben ein Punkt, über den man sich tatsächlich vorher sehr genau Gedanken machen sollte. Überfordert mich so ein Projekt beispielsweise auch.
Ja, ich hätte gesagt, im Idealfall habe ich danach ja Ressourcen, die ich neu einsetzen kann. Ja, aber natürlich ist in der Phase dorthin die Belastung vielleicht, also sicher höher.
Die Belastung kann sehr groß sein in so einem Projekt. Wir können das auch und deswegen auch eben diese Diskussion im Vorfeld, wir können das auch entsprechend abfangen. Ne? Das ist so, man ist ja als Anbieter durchaus in der Lage, so ein Projekt auch von unserer Seite so zu staffen, dass man solche Dinge unterstützen kann. Das müssen wir nur wissen. Ne? Und dann geht das durchaus. Aber eine gewisse Leistung muss eben auch von der Abteilung selbst erbracht werden können.
Gut, ja, also jetzt habe ich ein neues Wort gelernt, ja, HR Target Operation.
Target Operating Model.
Operating Model, ja. Ja, hast du uns sonst noch ein Hack mitgebracht?
Ja, wir kommen natürlich so langsam jetzt in Richtung Business as usual, also diese Umsetzung im Alltagsbetrieb. Ne? Und deswegen ist ein weiterer Hack tatsächlich dieses Support-Modell für Business as usual. Also sobald ich mit der Lösung live gehe, muss ich natürlich Support leisten und ich muss überlegen, wie ich den leiste. Wie stelle ich sicher, dass alle, die das neue System nutzen, die Hilfe bekommen, die sie brauchen? Wie mache ich das? Also das ist wirklich vom klassischen Ticketsystem über Beschreibungen, wie mache ich was, wo finde ich Hilfe, solche Dinge, dieses klassische Support-System für den Betrieb der Lösung. Das ist ein wichtiger Punkt, sich tatsächlich Gedanken drüber zu machen.
Was ist da denn? Wie sieht sowas heute State of the Art aus?
Das ist unterschiedlich. Also es geht vor allem darum, zu identifizieren, wie man am besten mit den Menschen kommuniziert. Ja, wie erhalte ich möglichst leicht Anfragen, wenn es um Bedienung bestimmter Teile der Lösung geht. Aber auch bevor diese Anfrage überhaupt kommt, habe ich denn vielleicht für die User schon eine Möglichkeit, diese Anfrage abzufangen, indem ich gewisse Infos anbieten kann, die Nutzer dann zur Verfügung haben, um ihre Themen zu lösen. Also vielleicht lasse ich es gar nicht erst zu einer Anfrage kommen, indem ich vorher gut abfange, was der Nutzer können muss.
Ja, das eigentlich muss ich das ja auch in mein eigenes, in meine eigene Business-Infrastruktur eigentlich integrieren. Also, ja, jetzt, wo du das gesagt hast, habe ich gedacht, naja, was würden wir machen? Also natürlich in Anführungszeichen, wenn wir als erstes mal einen Slack-Channel dazu machen, ja, da hätten wir schon mal viele schnelle Dinge abgefrühstückt. Ja. Wenn einer ein kleines Problem hat, würde das da durchlaufen. Das würde aber jetzt nicht dazu führen, dass damit die Chance hätte, viel mehr tiefere Schulungen, zu bekommen. Oder wenn er sagt, okay, ich habe jetzt da gerade gar keine Ahnung von dem Teil, da brauche ich jetzt mal so Erklärvideos oder was auch immer. Mhm. Ja?
Ja, und das lässt natürlich auch eine gewisse Skalierbarkeit am Ende vermissen. Ne? Du hast, klar kann der Slack-Channel eine kurze, schnelle Hilfe sein, aber je größer das Ganze wird, desto weniger hilfreich ist dann so ein unkoordinierter Slack-Channel. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also darum geht's dann. Also welche Dinge kann ich locker und über so ein unform oder wenig formelles Tool lösen? Oder was muss ich zum Beispiel über bewusste Tickets lösen? Wo brauche ich auch Lösungen oder Regelungen? Wie schnell muss ich auf gewisse Anfragen reagieren? Ist das jetzt systemkritisch? Ist das
Welcher Support-Level ist für dieses Problem relevant?
Genau. Welcher Support-Level ist relevant? Und all das, diese Szenarien tatsächlich sauber zu definieren, das ist gar nicht mehr so trivial. Ne? Und jetzt denkt man mal an Größenordnungen, ich weiß nicht, ne? DHL, wie auch immer, ne? dann ja, ist natürlich sehr, da geht es nicht mehr um Minuten, ne? Da addiert sich das relativ schnell zu Personen, Tagen und mehr und mehr und mehr. Ne? Und das ist etwas, wo ich unheimlich viel Spielraum habe, Dinge zu positiv zu beeinflussen, wenn ich früh genug drüber nachdenke.
Ja, und es gibt natürlich auch, im Rahmen unserer HR Tech in Köln haben wir das auch natürlich tief diskutiert. Und es gibt natürlich auch Core-HR-Prozesse, die eigentlich auch keiner mehr anfassen will. Ja, also ich sag mal, Worst-Szenario, ich sag jetzt mal, das Gehalt wird nicht rechtzeitig überwiesen, ja, weil ich das System geändert habe. Ja.
Das ist natürlich der Killer, ne? Das steht über allem, das darf nie passieren.
Ja, genau. Daran musste ich gerade denken, als du gesagt hast, Support-Level. Okay, es gibt auch Support-Level, die sind, dann wird es extrem schnell sehr weit eskaliert wahrscheinlich. Ja.
Und es geht dann eben auch so weit, dass man drüber nachdenken kann, schaffe ich das in-house, möchte ich das überhaupt in-house, kann ich das auslagern? So all diese Themen, die stecken da dann noch drin.
Ja, oder gibt es eine hybride Variante, die genau Absolut. Das ermöglicht? Ja, vielleicht, ja, also ist wahrscheinlich spannendes Thema, ja. Jetzt haben wir es selbst in Support bedacht. Sonst noch was?
Ich würde sagen, last but not least und wirklich eins der wichtigsten Punkte ist im Grunde, schafft Argumente für den Wandel und zwar Argumente, die jeder versteht. Das ist das Thema Technologieadaption, wirklich Akzeptanz für das neue Tool schaffen, erklären warum und zwar ist oft die Herausforderung, deswegen ist es ein wichtiger Punkt bei uns, ist oft die Herausforderung, dass natürlich Projektteam und natürlich Geschäftsführung da seit Ewigkeiten drüber sprechen und genau wissen, was sie erreichen wollen, ne? Und eine Lösung ausschreiben, einkaufen und. Und was manchmal einfach vergessen wird am Ende ist, übersetzt die Botschaften für die Mitarbeiter. Übersetzt die Projektsprache, HR-Sprache für die Mitarbeiter. Und zwar im Sinne von, was sind die Vorteile, die jeder hat mit der neuen Lösung? Was verbessere ich auch für die Mitarbeiter? Also quasi wie so einen kleinen Business Case für die verschiedenen Zielgruppen zu bauen, in der Sprache der Zielgruppen. Ich meine jetzt gar nicht Muttersprache, sondern wirklich diese Alltagssprache der Menschen im Unternehmen. Also eine Begründung schaffen, dieses klassische What's in it for me? Also was ist für mich drin, wenn dieses neue Tool kommt? Warum ist das für mich gut? Und da tatsächlich muss man sagen, sind auch schon Projekte dran gescheitert an der Akzeptanz für dieses Tool. Und ich weiß nicht, ist immer eine schöne Anekdote aus meiner Zeit in der Selbstständigkeit damals. Da haben wir viele Projekte ja auch begleitet und auch mit Training und mit Informationen begleitet. Und teilweise war es, oder ich hatte ein ganz schlimmes Projekt, wo dieser Punkt wirklich schiefgegangen ist. Denn da waren sämtliche Mitarbeiter absolute Opposition gegen ein neues Tool, was wir den Leuten näher bringen sollten. Und wir waren extern und haben unsere Info- und Trainingsveranstaltungen gehabt und teilweise sind ganze Abteilungen nicht erschienen oder nach einer Pause nicht mehr wiedergekommen. Und es war eine komplette Kontraposition. Also die waren wirklich, und es ist jemand dann nachher dann auch zu mir gekommen und gesagt, es tut mir leid, Herr Flaskamp, das ist überhaupt nicht Ihr Problem, Sie leiden da jetzt drunter, aber dieses Tool findet bei uns keinen Support. Punkt. Und wir kommen nicht wieder. Ich lasse meine Leute hier nicht nochmal 2-3 Stunden verschwenden, sondern die sind jetzt wieder auf der Straße. Das waren Sales-Mitarbeiter. Und die machen jetzt ihren Job und bringen mir Geld. So. Und das ist so ein Klassiker. Das werde ich nie vergessen. Und das ist auch immer so ein Punkt, wo wir in unseren Projekten sehr viel drüber sprechen. Schafft eine Botschaft. Vielleicht schafft ihr eine Marke. Vielleicht gebt dem Produkt vielleicht einen Namen und schafft einen Slogan oder sowas. Das hilft ungemein, die Akzeptanz im ganzen Unternehmen zu pushen.
Mein Lieblingssatz zu dem Thema ist eigentlich, wenn du Argumente für den Wandel, Betroffene zu Beteiligten machen. Das muss eigentlich das Ziel sein. Ja?
Absolut. Und, super Punkt.
Und das kann ich auf verschiedenen Wegen natürlich schaffen. Ja? Das sagt Marke. Ja? Anderer Punkt ist vielleicht auch frühzeitig sie in den Prozess mit einbinden. Ja, also im Prinzip schon bei der Bedarfsanalyse vielleicht da schon Andockmöglichkeiten schaffen, dem Ganzen sozusagen viel, viel mehr Stallgeruch geben, ja, indem ich halt möglichst frühzeitig die es nachher kippen könnten, mit ins Boot hole.
Absolut richtig. Sehe ich genauso. Und es ist tatsächlich wirklich auch gelungen nachzuweisen, dass je mehr ich das tue, je mehr ich diese Kommunikation hochfahre, umso erfolgreicher laufen tatsächlich diese HR-Transformationsprojekte. Ja, also das ist wirklich, wirklich eine Erkenntnis, die ist nicht vom Tisch zu wischen.
Ja, ich denke, es hat sich schon viel verändert technologisch in den letzten, gerade auch natürlich in den letzten 3-4 Jahren. Es hat einen unglaublichen Boost gegeben. Und du hast vorhin gesagt, jetzt die letzten eigentlich 10-12 Monate mit KI auch nochmal total Veränderungen durch die Decke gegangen. Ich glaube, wir werden jetzt die nächsten Jahre noch viel, viel auch digitale Innovation im HR-Bereich sehen. Ich glaube, man kann nur unseren Podcast-Hörerinnen und Hörer den Tipp geben, setz dich damit auseinander. Das führt kein Weg dran vorbei.
Nein, das glaube ich auch. Es wird kein Weg dran vorbeiführen. Das haben wir jetzt auch auf der Messe gesehen. Da wiederhole ich mich gerne. Ja, und auch wir selbst können im Moment, es geht so schnell, die Technik oder das Thema KI, es geht so schnell nach vorne, dass wir selber noch nicht überschauen können, was genau denn da jetzt in 2-3 Jahren passiert sein wird. Aktuell haben wir unheimlich viel Spaß daran, das umzusetzen und damit zu arbeiten und sowas wie generative KI, ne? Also ich lass mir bei der Autorenschaft von gewissen Dingen helfen und so weiter. Macht irre viel Spaß. Aber das wird ein Thema sein, das uns alle noch überraschen wird. Bin ich sehr sicher.
Ja, Dirk. Ja, herzlichen Dank. Denke mal, also ich habe viel gelernt heute in unserem heutigen Podcast. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja, und wenn ihr die einzelnen Hacks nochmal nachlesen wollt, einfach auf hrm.de gehen und dort findet ihr die Checkliste zum heutigen Podcast. Ansonsten Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.